meine Erzählung soll ja was über einen relativ unbekannten MTA. Ich meine, Postfix kann halt jeder, aber Maskenmail, viel Spaß.
Ja, hallo, ich begrüße euch zu meinem Vortrag über Maskenmail. Als erstes mal ein paar Worte zu mir. Ich heiße Markus Schnalke und habe bisher an der FH in Ulm studiert, Wirtschaftsinformatik, und habe da jetzt mit meiner Diplomarbeit über eben Maskenmail abgeschlossen. Zukünftig werde ich hier an der Uni sein für ein Masterstudium. Da habe ich Zulassung gekriegt, da habe ich mich sehr gefreut, und das ist dann eben auch im kommenden Sommersemester. Was mich interessiert, ist vor allem Unix-Philosophie. Software, das ist sowas wie Unix-Philosophie in der heutigen Zeit. Also, das ist einfach eine Community, die Programme in der Art erstellt. Freie Software liegt mir am Herzen und insbesondere auch Debian. Da kommt es nachher auch noch dazu. Debian war da quasi ein bisschen ein Anstoßgeber für die Diplomarbeit, dass sie überhaupt zustande gekommen ist. Und zu dem Vortrag, der wird ungefähr so aussehen. Erstmal erzähle ich ein paar allgemeine Dinge, ein paar Voraussetzungen, die man einfach wissen muss. Dann erzähle ich über Maskenmail, was es überhaupt ist. Und dann als drittes kommt ein großer Teil, der sich dann mit meiner Diplomarbeit, mit dem, was ich da anguckt habe, befasst. Und zum Schluss, das ist auch eine Anliege von mir, eben hier den Vortrag zu nutzen, um Hilfe für Maskenmail zu finden. Zu Fragen, also wenn jemand Frage hat, ihr könnt direkt einfach mich unterbrechen, aber ich habe auch alle 8 bis 10 Folien, habe ich eine Seite drin, Fragen, also immer mal wieder gibt es eine Gelegenheit, Fragen zu stellen. Was ist E-Mail? Das setzt sich einfach voraus. Was E-Mail ist, sollte jeder wissen. Aber was ist ein MTA? Wer weiß, was ein MTA ist? Also teilweise, ist ein Teil noch nicht. Ein MTA steht für Mail Transfer Agent. Und das ist das, was in der realen Welt Postbüros sind, Postverteiler. Das ist ein MTA für E-Mail. MTAs schickt Mail von irgendwelchen Sender zu irgendwelchen Empfänger. Die übernehmen einfach den Transport von E-Mail. Hier mal ein Diagramm, wie das so ungefähr abläuft. Links unter ist ein Sender, das ist eine Person, die E-Mail sendet. Die verwendet das, was hier MUA heißt, Mail User Agent. Das ist zum Beispiel Mutter oder Thunderbird. Das ist das Programm, wo die E-Mail verfasst wird. Dann geht es zu zum MTA, zum Postverteiler, der sie dann weiterschickt, dann der nächste Postverteiler. Und so geht es halt bis zu dem Verteiler, der für den Empfänger verantwortlich ist. Und der übergibt es dann einem Mail Delivery Agent, das ist das, was in der realen Welt Postbote wäre. Der trägt die Mail dann raus und wirft sie in den Briefkasten vom Empfänger, der sie dann wieder abruft mit seinem Mail User Agent, mit Thunderbird oder etc. Und Maskenmail ist eben so ein MTA, der hier oben an irgendeiner von den Stellen drin sitzt und der Mail empfängt und weiterleitet. Fragen? Ja?
Reiner MTA oder auch ein MTA? Also
die Frage ist, ob es ein reiner MTA ist oder auch ein MDA dabei ist. Es ist ein MDA auch dabei. Wie bei fast alle MTAs, die es heutzutage gibt. Zu Maskenmail. Maskenmail ist ein MTA und es ist ein kleiner MTA. Das ist auch ziemlich wichtig hier in der Diplomarbeit, dass es eben viel kleiner ist, wie zum Beispiel Sendmail. Und Maskenmail ist ein MTA, der für bestimmte Aufgaben ziemlich gut geeignet ist. Es ist eher kein General Purpose MTA, aber kann dafür auch eingesetzt werden. Maskenmail bedient. Ja.
Ich meine, Sentinel ist ja jetzt nur bekannt dafür, dass es bloatig ist. Ich glaube, LL2 Turing-vollständige Sprache zur Konfiguration oder so ähnlich. Wie ist es denn eher im Verhältnis zu, sagen wir mal, Exim? Ist es dann immer noch Cloy, oder?
Die Frage ist, Sentmail ist bekannt dafür, dass es ziemlich groß ist. Und da ist Maskmail natürlich kleiner. Aber wie ist zum Beispiel im Vergleich zu Exim? Ich komme da später auch nochmal drauf rein, darauf zurück. Exim ist auch ziemlich groß. Fast so groß wie Sentmail. Also es ist auch viel kleiner wie Exim. Ungefähr 10 Kilo so groß. Die Nische, die Maskmail bedient, das sind nicht permanente Internetverbindungen. Also das, was man von früher als Dial-up-Verbindungen kennt, das ist das, was für das Maskmail ausgelegt ist. Und auch insbesondere, wenn es über verschiedene Dial-up-Verbindungen gehen soll, wenn Mail über verschiedene Router rausgehen soll, das ist genau das, was Maskmail möglichst einfach oder ziemlich einfach möglich macht. Auch dass es für Workstations und kleine Netze ausgelegt ist, das ist einfach so Sache von der Größe. Also Maskmail ist nicht dafür da, um auf dem Internet Service Provider, auf dem Mail-Server zum Laufen, das ist einfach zu klein. Aber für Workstation nimmt es eben nicht viel Speicher weg und ja, da braucht man nichts so Großes. Und auch gerade Notebooks sind ein gutes Beispiel, weil die sind Handy-Verkäufer, permanente Internetverbindung im Normalfall. Man nimmt es mit und geht in ein anderes Netz. Somit ist auch der zweite Punkt über verschiedene Netze, über verschiedene Wege nach Browser erfüllt. Also Notebooks sind eigentlich ein gutes Beispiel, um Maskmail einzusetzen. Zur Geschichte von Maskmail. Maskmail wurde von Oliver Kurt geschrieben, zwischen 1999 und 2003. Es untersteht der GPL, ist also freie Software und umfasst etwa 9000 Codezeilen in C. Und das sind jetzt Sachen, die ich hauptsächlich vermute, ich weiß es jetzt sicher. Der Grund, wieso Maskmail geschrieben war, ist ziemlich sicher, dass ein Netz war, das über Maskdialer ins Internet gekommen ist. Maskdialer ist eine Software, um verschiedene Online-Verbindungen zu Nutzer, vermutlich je nach Zeit dann die günstigste rauszupicken. Und dann kann Maskmail über die verschiedenen Mail-Server von den Provider-Relayer, je nachdem über welchen Provider man sich eingewählt hat. Das ist, denke ich mal, die Herkunft. Und da kommt auch der Name her, Maskmail von Maskdialer, von Masquerade, und das hat nichts mit Qmail zu tun, weil das ja auch im Namen steckt. Maskmail heute, es ist so, dass es die Entwicklung von Maskmail 2003 aufgehört hat, seitdem liegt es brach. Es ist auch nicht mehr maintained, also es kümmert sich keiner drum, und sogar die eigentliche Website von Maskmail gibt es nicht mehr. Also es existiert nur ein Mirror davor und im Internetarchiv findet man es auch noch, aber die Website an sich ist nicht mehr da. Allerdings ist Maskmail immer noch in Distributionen vorhanden. Hier habe ich mal die aufzählt, von denen ich weiß. Da gibt es das Tool WhoHas, vielleicht kennt das jemand. Da kann man abfragen, in welchen Distributionen irgendein Paket enthalten ist. Und da kommt eben das Ergebnis raus. Ja, der Wert von Maskmail. Maskmail ist immer noch wichtig, weil es eben eine Nische abdeckt, die sonst von keinem Programm so richtig bedient ist. Und da hat es in der Nische eben Funktionen und Fähigkeiten, die es sonst eben nicht gibt. Die spezielle Situation möglichst einfach zum Handhaben. Und Maskmail hat auch Benutzer. In meiner Diplomarbeit habe ich das so ein bisschen ausgeführt. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es in etwa 200 Nutzer auf der Welt sein könnte. Man kann das erwissen, das sind halt Hochrechnungen, aber so etwa in der Größe wird es wohl sein.
Bei Debian gibt es, glaube ich, so eine Möglichkeit, dass die Leute vom Debian-Projekt, also da installiert man ein bestimmtes Paket und meldet damit an, welche Pakete das man installiert hat, und dann macht es so Beliebtheitsskala und sowas.
Ja, genau, bei Debian gibt es so Statistiker, was installiert worden ist, das heißt PopCon, und das sind Daten, die in meinen Hochrechnung eingeflossen sind. Da gibt es 55 aktive Installationen. Wobei man halt nicht weiß, wie viele Personen ihre Daten sendet und ob vielleicht eine Person mehrfach sendet oder so, das weiß man alles nicht. Aber das ist so die Datengrundlage, die ich habe. MassMed hat auch Probleme, was eigentlich klar ist für Software, die seit mehreren Jahren brach liegt. Es wird einfach nicht entwickelt. Zudem hat gerade der Bereich E-Mail hat sich deutlich verändert seit 2003. MassMed ist da nicht, hat sich nicht mit verändert, sondern es ist halt so lieber, wie es 2003 war. Und das führt zu manchen Problemen. Gerade das Thema Spam ist da, es hat sich nicht deutlich wichtiger geworden. Und auch Bugs, die aufgekommen sind in der Zeit, sind halt zum Großteil nicht gefixt worden, weil es nicht maintainbar ist. Das Programm ist auch, nachdem es nicht mehr entwickelt worden ist, auch nicht betreut worden. Und deshalb gibt es da Bugs. Vielleicht fordernde Questions. MassMed ist immer noch wichtig, aber es gibt Probleme. Das ist die Grundlage von meiner Diplomarbeit, da was dran zu machen. Es nicht einfach sterben zu lassen, weil es halt auch wichtig ist. Aber es auch nicht so weiter dahin legitieren zu lassen, weil es eben Probleme hat.
Ja. Benutzt du es selber?
Ja. wie bin ich zum MassMed gekommen? Das war im Herbst 2007. Ich war auf der Suche nach einem MTA. Ich habe bisher nur so ein kleiner MTA verwendet, SSMTP, wer das vielleicht kennt. Das kann eigentlich nur Mails von der lokalen Maschine herausschicken zu irgendeiner Smartpost, also zum Mailserver von einem Provider, der die Mail dann weiterverteilt. Aber was damit nicht möglich ist, ist eine Mail vom einen Benutzer auf der Maschine zum anderen Benutzer zum Schicker. Oder Mails über, wenn ein Cron-Shop Bail schlägt, dann geht die Mail halt zum Provider und der Provider legt sie dann ins Postfach von mir selber und dann muss ich sie wieder abholen über Pop oder so. Das alles ist der Nachteil gewesen. Und deshalb wollte ich ein richtiger MTA, der eben voll funktionsfähig ist. Und ich wollte aber ein kleiner MTA und so bin ich auf MassMed gekommen. Ein halbes Jahr später, Frühjahr 2008, ist mir dann bewusst worden, dass das MassMed-Paket in Debian nicht betreut wird. Das gilt dann zur Qualitätsgruppe. Und das so zum Sommer, das war gerade so die Zeit, wo dann der Freeze gekommen ist von der Debian-Version. Und wer weiß, wie das intern bei Debian abläuft. Wenn es zu Freeze kommt, dann geht es um Bugs, die Release-Critical sind. Also die kritischen Bugs, die müssen gefixt werden. Und wenn das nicht möglich ist und das Paket nicht sonderlich wichtig ist, dann fliegt es aus der Distribution einfach raus. MassMed hatte keine so Release-Critical-Bugs, aber man weiß ja nie, es ist einfach schlecht, wenn ein Paket nicht betreut wird, nicht direkt betreut wird, sondern nur so halbwegs von einem Qualitätsteam. Wenn dann halt Probleme aufkommen, dann kann es halt auch mal gut sein, dass die dann sagen, ja, das ist uns zu viel Aufwand, das benutzt jetzt sowieso nur wenige Personen, dann fliegt es halt raus. Das wollte ich verhindern, das war mir wichtig. Weil ich benutze selber MassMed und wenn es halt nicht mehr in der Distribution ist, dann wird der Aufwand größer für mich und so. Das ist einfach halt so toll. Das habe ich erkannt. Allerdings war es zu dem Zeitpunkt, ich habe mich gefragt, kann ich das dann zukünftig betreuen? Und zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, dass es nicht möglich ist für mich. Meine Kenntnisse in C waren noch nicht so ausgereift wie jetzt. Und auch der Aufwand, sich in 10.000 Codezeilen einzuarbeiten, der ist doch einfach auch da. Und das mal kurz nebenher zu machen, das geht halt zu einfach. Deshalb habe ich damals beschlossen, das geht mir nicht. Aber es lag mir doch am Herzen. Ein paar Monate später nur ist schon das Thema Diplomarbeit angestanden. Ich war groß auf der Suche, ja, was mache ich denn jetzt und wo finde ich denn ein Thema, das mich auch wirklich interessiert. Und naja, es war ein Problem einfach. Die tolle Lösung war dann, wo es dann geschnackelt hat und ich bin da halt zusammengekommen, die zwei Probleme, ich kann es dann einfach zusammen lösen. Ich verwende Mastermind als Grundlage für Diplomarbeit, die mich wirklich interessiert, wo ich was mache, das mich reizt. Und zum anderen kann ich die Zeit von der Diplomarbeit, wo ich mich dann intensiv mit was beschäftigen kann, nutze ich für Mastermind, um mich da einzuarbeiten, um das zukünftig zum Betreuer, um das wieder aufleben zum Lassen. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und es hat wunderbar geklappt. Wir haben Professor Kunder, der Chef, der ist auch da, der sagt halt, ja, er betreut mich da. Und danke, das war echt klasse. Ich habe noch zwei Entscheidungen, die ich getroffen habe, die eigentlich klar waren. Ich schreibe die Diplomarbeit nicht nur zum einen für mich selber natürlich, zum anderen aber auch für die Community. Und so war es klar, ich schreibe in Englisch und ich mache die Diplomarbeit dann auch frei zugänglich, weil es hat sonst gar keinen Sinn, Diplomarbeit zu schreiben, wie man ein Programm, eine freie Software neu aufleben lässt und sagt es niemand. Also die Diplomarbeit gibt es online, die könnt ihr dann auch runterladen, durchlesen, wenn ihr möchtet. Der Link kommt dann am Ende. Und als Motto hinter meiner Arbeit, so wie ich gearbeitet habe, was mir wichtig war, das drückt eigentlich die Worte hier von Brian W. Cunningham aus. Man muss was machen, das einem Spaß macht, das, wo man denkt, dass es wichtig ist, was einen Sinn hat, weil bloß dann wird es auch gut. Und ja, ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit gut war. Und ja. Zur Arbeit. Ich gebe jetzt mal einen groben Überblick. Hier das erste Kapitel. Ich habe die damit das behandelt, was ich euch jetzt auch erzählt habe. Wieso braucht es Diplomarbeit? Was ist Mastermind? Wieso ist Mastermind wichtig? Was sind die Probleme? Das ist einfach die Grundlage, wieso ich die Diplomarbeit mache und wieso die auch notwendig ist. Dann gucke ich mir den Markt an, also das alles, was um Mastermind rum ist. Ich schaue mir an, wie sieht es mit elektronischer Kommunikation grundsätzlich aus? Wie wird es da zukünftig wohl weitergehen? Und E-Mail als ein Teil der elektronischen Kommunikation ist natürlich für mich zentral. Und auch da habe ich SWOT-Analyse, das heißt Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren. Da kann man von einem Produkt das analysieren, wie sollte man sich bei was verhalten. Also die gibt Anleitungen oder gibt Hilfe, wenn man überlegt, wie reagiere ich auf irgendeine Gefahr oder auf irgendeine Chance im Markt. Und ich habe auch Trends von E-Mail anguckt, um so rauszufinden, wie es mit E-Mail überhaupt in nächster Zeit weitergehen wird. Ist E-Mail zukunftsfähig? Und sind MTAs zukunftsfähig? Und ist insbesondere auch Mastermail überhaupt zukunftsfähig? Weil wenn es das nicht ist, dann braucht es die Diplomarbeit nicht, dann brauche ich da nicht Arbeit reinstecken, wenn Mastermail sowieso demnächst untergehen wird. Ich komme zu dem Ergebnis, dass es durchaus zukunftsfähig ist. Und deshalb ist es eben sinnvoll, da Arbeit reinzustecken.
Ist E-Mail zukunftsfähig oder ist SMTP zukunftsfähig?
Ja, das ist ja ein gutes die Frage war, oder die Anmerkung war, ist E-Mail zukunftsfähig oder SMTP? Ich verwende das gern austauschbar hier in meine Diplomarbeit. Aber ich bin mir das natürlich schon bewusst. Es gibt auch andere Protokolle, um Mails zum Transferieren, zum Beispiel das Quick Mail Transfer Protokoll. Ich komme zu dem Ergebnis, dass es auf jeden Fall MTAs braucht, in der Form oder in einer ähnlichen Form. Auch wenn E-Mail ausstirbt, wird es trotzdem eine elektronische Kommunikationstechnologie geben, die der E-Mail ähnlich ist. Das heißt, asynchron und nach dem Store-and-Forward-Prinzip. Das ist sehr wahrscheinlich, dass es weiterhin sowas geben wird. Und da, wenn es das gibt, dann braucht man auch MTAs dafür. Oder ähnliche Programme. Und ich bin der Meinung, man sollte sich nicht auf SMTP konzentrieren. Aber eine Technologie oder Programm schaffen, das mit SMTP oder mit anderen Protokollen arbeiten kann.
Das heißt, bei maßgemäß Protokolle wurden da ausgetauscht?
Noch nicht.
Aber
zu dem Punkt kommen wir später. Ja, der Kommentar war, bei MassMail ist das Protokoll, ob bei MassMail das Protokoll modular austauschbar ist. Momentan ist rein auf SMTP passiert. Mein drittes Kapitel befasst sich mit Mail Transfer Agents. Was gibt es denn für Arten von Mail Transfer Agents? Und welche von den Unterarten sind die, die MassMail, wo MassMail dazugehört? Was ist da? Was sind die Konkurrenten, die direkte? Und die Vergleiche auch kurz. Das Kapitel ist mir deshalb ziemlich wichtig, weil es eine Grundlage bietet für Kapitel 4 und 5. Hier stelle ich die Konkurrenten vor: Sendmail, Postfix, XM, Qmail. Darauf verweise ich später immer wieder. Und deshalb ist wichtig zu wissen, was das ist und auf was die sich jeweils spezialisieren. Mein viertes Kapitel, das ist der Hauptteil meiner Arbeit, das entwickelt einen Plan, wie MassMail wiederbelebt werden soll. Dazu ist wichtig, ein Ziel zu haben, die Anforderungen aufzustellen, zum gucken, was ist bisher erreicht, was noch nicht, also Soll-Ist-Analyse, und dann am Ende Ziele zu haben, was muss wie erledigt werden. Und in meinem fünften Kapitel beschreibe ich das einfach nochmal genauer, wie wird man es möglichst umsetzen. Also das sind Vorschläge, wie man es konkret erledigen könnte. Ja, Fragen?
Erzählst du jetzt das alles noch?
Ja, genau, das ist gut.
Das war nur
der Überblick.
Okay.
Ich gehe auf Kapitel 3, 4 und 5 nochmal genauer ein. Also 1 und 2 sind ja meine Grundlage. Da würde ich nicht mehr dazu sagen, aber auf der Rest gehen wir ein. Ja, und wir sind auch. Oh, ich bin sehr schnell. Also, ihr könnt ruhig auch ein bisschen langsamer machen, ihr dürft auch mehr Fragen. Wir sind nämlich fast halb durch. Jetzt im zweiten Teil wird es ein bisschen detaillierter. Also, bisher war eher so der Überblick, jetzt geht es ein bisschen mehr ins Detail. Zu MTAs. Und es gibt drei Arten von MTAs, die ich Unterschiede habe. Als erstes Relay-Only MTAs. Das sind die quasi fast gar nichts können. Die können nur Mails an ein definierter Smart Host schicken. Also an ein richtiger MTA, der die Mail dann weiter verteilt. Das ist sowas, das viele auf ihre Workstations installiert, damit sie eben aus Skripte Mails schicken können. Nullmailer SSMTP sind da Beispiele dafür. Groupware, das ist jetzt genau das Gegenteil, das sind die MTAs, die eigentlich alles können, weil der MTA ist nur ein Teil vom kompletten Softwareprodukt. Da sind Terminplaner mit eingearbeitet und Datei-Austausch oder sowas, Wikis, da gibt es alles Mögliche und der MTA ist eben ein Teil. Real MTAs, also richtige MTAs, das ist das, was dazwischen liegt und das ist das, was auch Mastmail ist. Sendmail, XMQ-Mail und Postfix, das sind dann andere Beispiele für eigentliche MTAs.
Du hast vorher was erzählt von wegen Mastmail und SSTP, hätte ich gemeinsam, dass ihr für Dial-up-Maschine geeignet seid.
Nee, ich hatte SSMTP früher verwendet. Aha. Und habe es dann ersetzt durch ein richtiges MTA, der über Mails auch auf der Maschine verschickt hat. SSMTP hat eigentlich nichts mit Dial-ups zu tun. Das wäre auch eher nicht so geeignet, weil es halt eben nur an ein Smartphone verschicken kann.
Ich dachte, SSMTP stellt nur einfach eine lokale Abfahrt zu. Ohne wieder irgendwo raus, sondern einfach nur innerhalb der Grenze.
Das könnte eventuell so sein. Ich kann es nicht genau sagen, ob SSMTP nur innerhalb der Maschine zustellt. Ich dachte nicht, aber ich kann es nicht 100% sagen, wie richtig ich bin.
Also es ist der Default-Mailer bei vielen Distros, wenn du so Mini-Installation machst und trotzdem schicken alle irgendwelche E-Mails oder sowas an Postmaster-Ad oder an Google-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail Benachrichtigungen und die sollten ja irgendwo hingehen.
Ah, okay, dann...
Ich dachte, das macht SSMTP auch.
Doch, es kann sein, dass sie da falsch liegt. Weißt du was zum Null-Mailer? Ist falsch.
Was SSMTP mit solchen E-Mails macht, ist bestimmt an den Smartphones. Also, E-Mails an Postmaster, so also, glaubt ihr, was gibt es an dem Provider? Was der denn anstellt, schneiden wird.
Und man kann sich auch selber als Provider definieren, oder? Muss man da.
Nein, da gibt es einfach nur ein Smart. Das ist ein E-Mails ab, da gibt es drin eingetragen Smart.
Also du kannst einen eigenen Rechner von dir als Smart definieren.
Ja, ja, ich meine, ob der den Rechner, also empfangen tut er gar nicht. Oder?
Ja, das sind wir nur.
Jetzt. Das war eigentlich meine eigentliche Frage, wie sieht es eigentlich mit SMTP Incoming aus?
Das
wenn du jetzt Mastmail oder sowas.
Bei den Forwarders, da gibt es das nicht. Mhm. Die senden nur. Mhm. Und die richtigen MTAs, die können alle empfangen. Mhm. Also Mastmail auch.
Und die Group wäre es auch.
Ja. Eigentlich müsste man die richtigen MTAs zwischen reinstellen. Mhm. Group wäre, die können eigentlich überall mehr. Hier mal Übersicht zu Marktanteile. Das ist ziemlich schwierig, vernünftige Daten zu kriegen, weil man es halt oft einfach nicht wissen kann. Die Statistik von Bernstein links, der hat einfach zufällig ausgewählte IPs anpingt und guckt, ob da ein SMTP-Demo läuft und hat dann von dem Begrüßungsstring, der übergeben wurde, hat er zu unterschieden, was das vermutlich ist. Und kommt zu dem Ergebnis, das ist von 2001, also schon ein bisschen älter. Die von AurelyNet, das sind nur Business-Domains. Also die haben von der Liste von Unternehmern einfach versucht, dann ihre Websites anzusprechen, zum gucken, ob da ein E-Mail-Server läuft. Also man kann das halt nicht unbedingt vergleichen, weil es halt eine andere Datengrundlage ist. Und von Mailradar, da ist Datum unbekannt. Von Bell machen die das durchgängig Datensammler. Da weiß ich auch nicht mehr, wo die ihre Daten her sind. Ich glaube auch zufällige IPs. Hier unter die Mail Security Layers. Das ist Software, das einfach zwischen das Internet und MTA geschaltet wird, um den zum Sichern. Da gibt es als Beispiel SMAP, das kann ich als Software, aber auch von vielen Antivira-Herstellern gibt es da Software, die sich irgendwie dazwischen hängt und so den MTA sichert. da weiß man halt nicht, was dahinter läuft. Das gerade jetzt hier mit 22% ist natürlich schon ein großer Teil, ein Viertel von alle da, da weiß man nicht, was da dahinter ist. Deshalb sind die Daten eigentlich nur so eine Tendenz, die man rauslesen kann. Was man sieht, ist, dass Sendmail überall in der Nummer 1 ist. Sendmail hatte früher einen viel, viel größeren Anteil, wahrscheinlich 90% irgendwann mal. Inzwischen ist es immer noch eine Nummer 1, aber es schrumpft ständig. Und was man noch sieht, die Fettmachte, das sind die Konkurrenten von Maskmail, die sind freie Software und die belegen überall die vorderen Plätze. Also es gibt gerade Microsoft-Mail-Lösungen oder iMail, was auch irgendwo noch vorne am Markt eine Teile hat, aber zwischen einem Drittel und Hälfte gehört einfach der freie Software in dem Gebiet. Ein kurzer Übersicht zum Vergleichen. Geordnet sind sie nach dem Erstrelease und dann der Codeumfang. Ich habe einfach mal gemessen, was da so drin ist. Da gibt es das Programm Slogcount, das einfach mal drüber misst. Da ist auch die Frage jetzt wieder mit Exim: Wie groß ist Exim? Exim gibt es in Debian zumindest in verschiedene Versionen, wo halt Features einkompiliert sind oder nicht. Deshalb, ja, ich weiß nicht, wie groß Exim Tiny dann ist oder Exim Medium oder was es da gibt. Aber man sieht doch, dass Maskmail im Verhältnis dazu viel kleiner ist und auch noch zu Qmail ist es um einiges kleiner. Die Architektur, die alte MTAs sind eher monolithisch, neue Software ist eher modular. Und das liegt daran, dass modulare Software als sicherer angesehen wird. Maskmail ist da eher ein bisschen die Ausnahme. Ja, und in der letzten Spalte die Designziele von der Software. Mit welchem Ziel sie entwickelt worden sind, auf was sie am meisten Wert legen. Wieso sage ich nicht einfach, ach, Maskmail braucht es gar nicht, ihr könnt ja einfach Sendmail nehmen. Sendmail ist kein guter Ersatz, weil es einfach zu groß ist, zu komplex. Eigentlich ist, ja, Sendmail ist halt veraltet. Aber die Entwickler von Sendmail sind schon, lassen es eigentlich nur noch auslaufen und arbeiten schon am Nachfolger, der auch modular ist. Also, wieso nicht Exim? Exim ist auch groß und ist auch insbesondere designt für Maschinen, die ständig online sind. Wobei Maskmail ja das Augenmerk darauf liegt, auf Maschinen, die eben nicht immer online sind oder nur selten online sind. Auch Qmail ist auch veraltet, oder Qmail ist veraltet. Das ist seit 97, war das letzte Release von Bernstein, der das entwickelt. Und er arbeitet seitdem nicht mehr dran. Allerdings gibt es Community, die Patches dafür hat. Da gibt es ein paar Lizenzstreitigkeiten oder da gab es mal Probleme. Deshalb gibt es kein Nachfolger, der das Programm einfach übernommen hat, sondern es gibt halt nur Patches aus der Community. Weil Bernstein halt den Namen Qmail für ein sicherer MTA behalten will, das quasi so wie ein Markennamen nutzen will, und halt sagt, ja, wenn er es einfach rausgibt, dann sieht er wohl die Gefahr da drin.
Ist es nicht inzwischen Public Domain?
Das ist Public Domain, ja. Das ist nachträglich dann geändert worden. Ich weiß nicht, wieso es dann jetzt niemand übernommen hat. Es gibt einen Nachfolger, der heißt NetQmail. Das ist quasi Community, die sagt, wir nehmen Qmail und packen da eine Portion Patches dazu und das ist so gut. Das verteilen wir dann als NetQmail. Also das gibt es, aber ein neues Qmail-Release, das gibt es wohl nicht.
Also das Problem mit QML ist einfach, der Bernstein, der schreibt zwar tolle Software, die ist echt sicher und so, aber wenn du irgendwas nicht so haben willst, wie er es haben will, dann brauchst du halt was anderes. Weil, naja, entweder du nimmst dann die irgendwelche Patches, selbst das Debian, also es gibt ein richtiges Debian-Paket dafür, weil wegen dieser Lizenzprobleme. Da kann man sich dann die Source runterladen, patchen und sich selber installieren oder so, dass man es ein bisschen anders hat, weil wer will seine Software in WarpQML bin, mal ehrlich, ne?
Ja.
Nur so als Beispiel. Und wer will, dass der MTA alle E-Mails erstmal annimmt und dann guckt, ob es den User überhaupt gibt, um dann Fehlermeldungen rauszuschicken?
Ja, das
ist da von Spam, will das auch nicht mehr wirklich. Und so ein paar Dinge mehr. Naja, also braucht man Patches für QML und dann kann man auch gleich irgendwie Mastmail oder Postfix oder.
Ja, ich
habe Lampdux QML eingesetzt, fand es immer toll, weil das letzte Security Update nie. Aber irgendwie, man will immer.
Ja, aber wenn es jetzt Public Domain ist, dann ist eigentlich Frage, wieso es dann jetzt nicht einfach jemand übernimmt. Aber ich kenne mich auch nicht genau aus. Vielleicht ist es doch mit dem Namen irgendwie. Postfix? Postfix ist eigentlich auch zu groß. Postfix ist eben als kompletter Sendmail-Ersatz geplant. Postfix soll eigentlich alles können, was nötig ist. Und deshalb ist eben groß und komplex, weil E-Mail halt groß und komplex ist. Das modularisch könnten wir es auch irgendwie kleiner machen. Aber an so einem großen Programm dann irgendwo was Kleines rauszumodeln, das ist einfach auch ziemlich kompliziert. Ja, die Zielsetzung von Postfix ist einfach eine andere wie die von Mastmail. Zusammenfassend. Andere MTAs können Mastmail ersetzen oder können es, indem man sie irgendwie geeignet konfiguriert, geht das immer, aber es ist halt nicht so einfach, weil sie für was anderes ausgelegt sind. Aber sie können es doch irgendwie immer. Also man könnte andere MTAs für verwenden statt Mastmail, aber eben nicht so komfortabel. Deshalb gibt es eben die Zukunft für Mastmail und auch den Weg, den ich einschlage, den ich Mastmail weiterentwickeln will. Eben nicht einfach einen anderen MTA zu nehmen und da vielleicht irgendeinen Patch dazu zum Schreiben, sondern das Mastmail weiter zum Betreuen. Sonst noch Anmerkungen? Wir haben jetzt auch schon viel diskutiert. Und das vierte Kapitel. Der Hauptteil von der Arbeit, also der Plan, wie Mastmail zukunftssicher wird. Ich habe mir da die Anforderungen anguckt, die es gibt an ein modernes MTA, an ein modernes Mastmail. Und Anforderungen spalten üblicherweise in funktional und nicht funktional. Das sind jetzt meine funktionale, ich habe 10 Stück, habe ich mir definiert, die Funktion von Mastmail beschreiben. Ich habe die gewertet mit ihrer Wichtigkeit für Mastmail. Das ist zum Beispiel die Mail-Queue ist ziemlich wichtig, weil Mastmail eben für nicht permanente Verbindungen ist. Also wenn gerade keine Online-Verbindung steht, muss die Mail in der Queue sein. Und auch wenn dann das Notebook neu gestartet wird und so, wenn es ausgeht, muss die Mail halt in der Queue bleiben, so lange bis Mastmail oder bis der Rechner irgendwann mal wieder online ist. Und dann wird sie versendet. Deshalb ist sie ziemlich wichtig. Malware-Handling ist eher unwichtig, weil das ist nicht eigentlich Aufgabe von MTA. Also das wird man über andere Programme machen, möglicherweise. Dann die ausstehende Arbeit, meine dritte Spalte hier, ist das, was nach meiner Einschätzung nur zu machen ist für die Einzelnen. Für die einzelne Anforderung. Das heißt, die MailQueue ist eigentlich schon ziemlich gut, so wie sie jetzt ist. da fällt nicht mehr auch viel Arbeit. Wobei bei der Spam-Behandlung, da ist schon ziemlich viel zum Tun. Die letzte Spalte, was hier Fokus heißt, das ist einfach das Produkt von den zwei. Ich habe einfach mal Plus ist 1 und Minus ist Minus 1. Das Ganze addiert. Der Fokus, den definiere ich so, eine Anforderung, die ziemlich wichtig ist und wo noch viel zu machen ist, die sollte man sich auf jeden Fall als erstes mal angucken. Vermutlich sollte man daran auch als erstes arbeiten. Nicht unbedingt, aber auf jeden Fall sollte man mal nachgucken, wie es da so aussieht. Und Anforderungen, die entweder fast nicht wichtig sind oder wo eigentlich schon alles gemacht ist, da muss man nicht so arg viel von seiner Aufmerksamkeit drauflegen. Nicht funktional ist das Ganze ähnlich. Am wichtigsten sind da Security und Reliability, also die Verlässlichkeit und Sicherheit. Das ist Sicherheit einfach mal bei Software, die am Internet lauscht, das ist einfach, die muss man gut absichern, weil da alles Mögliche passieren kann. Und die Verlässlichkeit, das ist sowas, was für einen MTA, der gerade Mails lang in der Queue hat, die muss halt einfach da sicher drin sein, da darf nichts verloren gehen. Wohingegen Performance für Mastmail absolut unwichtig ist, weil das Mastmail läuft hauptsächlich auf Workstations oder in kleinen Netzen, da kommt halt immer mal wieder Mail. Ob die jetzt eine hundertstel Sekunde braucht oder eine halbe Sekunde, das ist ganz egal. Auch wieder hier der Fokus in der letzten Spalte. Die Anforderungen mit dem größten Fokus, die habe ich jetzt hier in der Liste aufgelistet. Das ist das, was man als erstes angehen sollte, wenn man Mastmail, wenn man da weiterarbeitet. Das ist hier Encryption, also Verschlüsselung. Das ist wichtig und da ist noch viel zu machen, deshalb da einfach mal das als erste Arbeitsaufgabe. Die Reihenfolge unter den ist mehr oder weniger willkürlich gewählt. Einfach das, was ich für sinnvoll fand, weil von der Wertung waren jetzt alle gleich. Wenn man jetzt weiß, was es zu machen gibt, dann fehlt eigentlich immer noch, wie man denn jetzt das Ganze umsetzt.
Was verstehst du unter Verschlüsselung? SMTP über SSL oder was anderes?
Ja, so dass man eben nicht mitlesen kann. Nicht PGP, das nicht, sondern aber eventuell schon, aber grundsätzlich eher mal
PGP ist ja nicht auf der Argument, ja.
Ja, genau. Okay, es gibt drei mögliche Ansätze, wie man eine Software weiterentwickelt. Einmal als erstes offensichtlich, man verbessert einfach den Code. Man arbeitet direkt im Code. Das zweite wäre, man lässt den Code weggehen so und packt einfach außer was dazu. Das heißt, entweder man schreibt einen Wrapper außerrum oder um ein neues Protokoll zum Unterstützer, packt man sich ein Programm davor, das übersetzt vom neuen Protokoll auf SMTP, dann kommt der MTA, der SMTP versteht und hinter macht es sich wieder einen Übersetzer dazu, der SMTP in das neue Protokoll übersetzt. So müsste man im Programm selber nichts ändern, sondern man macht es einfach nur außer hin. Oder der dritte Ansatz, man schreibt es neu. Das gibt es immer, die Möglichkeit. Und ich habe jetzt mal verglichen, einfach mal ganz simpel nach meinen Anforderungen, nach dem Fokus, den ich habe, und habe gesagt, die ersten zwei Ansätze, die kann man zusammen verwenden. Da spricht nichts dagegen. Das ist sogar sinnvoll, da beides zum Verwenden. Und ich habe jetzt geguckt, für welche Anforderungen sind die ersten zwei Ansätze sinnvoll? Wann wird man die einsetzen? Und habe dann hier zusammengerechnet und komme auf 13 Punkte. Und dann haben wir angeguckt, da die dritte, also das neu zum Schreiben, wann wäre das sinnvoll? Das sind hauptsächlich Qualitätsanforderungen, die man schlecht bei bestehender Software nachträglich irgendwo noch reinpackt. Kommen auf 17 Punkte. jetzt ist es bloß nicht so einfach, dass man sagt, ja klar, dann schreibe ich es neu. Bloß weil hier ein paar Punkte mehr sind. Es gibt genug Nachteile natürlich auch für was neu zu schreiben. Zum Beispiel der Aufwand. Der Aufwand ist größer, wenn man es neu schreibt, dass man einfach was noch dazu macht. Und so gibt es noch viel mehr Dinge, viel mehr Sachen, die die Entscheidung beeinflussen. Und auch ja, mehr als das mit dir schon aufzählen könnt. Ich habe mal eine ganze Menge von denen hier diskutiert, auf ich glaube 4, 5, 6, 7 Seiten, ich weiß nicht mehr, auf was man auch noch achten müsst bei der Entscheidung. Und vieles von dem ist auch, kann man nicht einfach greifen. Hier habe ich zwei Zahlen, aber wenn es um den Aufwand geht, dann ist auch nur Einschätzung. Da wird man sagen, ja, klar, wenn ich es neu schreibe, ist grundsätzlich mehr Aufwand. Aber wie viel mehr? Doppelt so viel oder dreimal so viel? Wie sieht es aus, wenn ihr ein neues Feature einbaut in ein neues Design oder in das alte? Ab wann ist der Aufwand im Neuen geringer, wie im Alter das dann irgendwann nur dazu zum Packen, wenn es sowieso schlecht maintainbar ist? Und so ist eben das meiste einfach Abschätzung. Ziemlich wichtig bei der Sache ist Architektur. Architektur von der Software bestimmt ganz viele Eigenschaften von der Software. Zum Beispiel Wartbarkeit. Wenn ihr ein monolithisches Programm habt und da irgendwann später was dazu bauen will, dann betrifft es vermutlich mehrere Teile in dem Programm. Und man muss ziemlich viel wissen, um das dazu bauen zu können. Eventuell muss man auch größere Teile umbauen, um da noch was reinzubringen. Bei einem modularen Programm, da ist das meistens gar kein Problem, weil irgendwas nur ein kleiner Teilbereich betrifft, nämlich ein Modul. Oder man kann einfach zwischen zwei Modulen was, ein neues Modul reinsetzen. Das ist was, das von der Architektur beeinflusst wird. Und auch Testbarkeit von einem Programm ist von der Architektur stark abhängig. Und genauso Sicherheit. Ich habe da eine Masterarbeit von einem, der hat die Entwicklung von MTA-Architektur sich anguckt. Über Zeit fängt bei Sendmail an und guckt halt weiter bis Postfix. Und er erkennt, dass Sicherheit entscheidend von der Architektur abhängt. Die Architektur von einem Programm und die Unterteilung in kleinen Programme, die sich gegenseitig nicht vertrauen, das ist der entscheidende Punkt für Sicherheit. MastMail sieht so aus. Das ist ein Call Graph, dem das vielleicht was sagt. Jeder von den Bubblischer Funktionen, die es im Code gibt, wird hier auf der linken Seite, das ist Main. Und Main ruft halt das und das und das auf. Und das ruft dann wieder was auf. Und ganz unschön ist natürlich sowas hier, da. Oder auch das, das vermutlich hier reingeht irgendwo. Oder das hier. Sowas ist einfach, wenn man da irgendwo was ändert, weiß man nie, wo das sonst auch noch irgendwo was beeinflusst. So soll das nicht sein. Ich meine, das ist für monolithisches Programm ist es so eigentlich normal. Die meisten monolithischen Programme sind so. Und wenn sie klein sind, ist das auch nicht schlimm. Aber wenn ein monolithisches Programm groß wird, dann wird es schlimm. Und ich sollte das vielleicht mal von Sendmail generieren. Da hat es noch viel mehr so Bubbles drin, weil es ja 10-mal so groß ist ungefähr. Man könnte schätzen, dass es vielleicht 10-mal mehr so Bubbles sind. Und wie das dann verflochten ist, ich weiß nicht, wie es aussieht. Aber ich schätze mal, das ist jetzt arg schön.
Diese gepunktete Linie?
Die gepunktete Linie, weiß ich nicht, was das ist. Vermutlich irgendein spezieller Aufruf oder so. Da müssten wir nachgucken.
Das ist
das ist automatisch generiert, das Programm, das Diagramm. Und da müssen wir nachgucken, was da als...
Mit was hast du das generiert?
Ich habe da ein Programm verwendet, das heißt Egypt. Das erzeugt eine Datei, eine .datei, das dann mit GraphVis in den Graph umgewandelt wird. Da gibt es Anleitungen im Internet, die das beschreiben. Da muss man beim GCC irgendeine Compiler-Option einbauen oder beim Linker passiert das, glaube ich. Und dann generiert man sich das nachher raus. Ja, schön wäre es, wenn das ganze Programm aus so Gruppe hier bestehen wird, die aber zum Rest vom Programm nur einzelne Verbindungen. Nicht so viele, sondern nur vielleicht vorne einer und hinter einer oder so, das wäre schön. Aber halt nicht hier von innen irgendwo raus, Matze. Also Architektur ist ein großer Punkt für die Entscheidung neues Design. Weil daran kann man langfristig Adaptvielfalt haben. Das ist einfach, ja, das wird nur mit sehr viel Aufwand wieder besser, sowas. Wir kommen dann zu dem Ergebnis, dass ein Ansatz hilft einfach nicht für alles. Ich sage, man muss da unterscheiden. Es gibt ein kurzfristiges Ziel, das ist, Maskmail soll in nächster Zeit benutzbar bleiben. Das heißt, das Thema Spam muss einfach angegangen werden. Das Thema Verschlüsselung. Ohne das ist einfach ein MTA nur halb gebrauchbar. Es kommt immer darauf an, in welcher Situation, aber oft ist das einfach entscheidend. Also so K.O.-Merkmal. Wenn es das nicht hat, dann wird es halt eben nicht eingesetzt. Deshalb sollte man so Sachen einfach in der Code einbauen. Möglichst schnell quasi. Aber auf langer Frist sieht es anders aus. Auf langer Frist muss ein Programm zukunftssicher werden. Und dafür ist der Ansatz, verändern wir den Code, passen wir an, ist einfach nicht gut geeignet. Irgendwann kommt da halt der Sackgasse. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Und deshalb sollte man langfristig auf ein neues Design setzen. Und ich sage, man muss sich jetzt nicht für eins entscheiden, sondern man kann einfach beide Ziele nachgängen, indem man sich erstmal auf das erste Ziel schlägt. Also das, was jetzt vorhanden ist, zum Verbessern. Aber langfristig sollte man parallel dazu ein neues Maskmail entwickeln, das dann zukunftssicher ist, das die Möglichkeit hat, in Zukunft sicher zu sein. Der Nachteil dabei ist, dass es halt mehr Aufwand ist, wenn man sich nicht nur auf eins konzentriert, sondern man muss irgendwann dann auch anfangen, eben ein neues Maskmail zum Entwickler. Der Ansatz an sich ist, hat gute Chance auf Erfolg. Auf Dauer, das merkt man jetzt zum Beispiel bei Sendmail, ist auch so ein Beispiel. Das alte Sendmail wird weiterentwickelt, aber es wird schon seit einiger Zeit ein neues Sendmail, das erst Sendmail X-Kreise hat, jetzt Meta 1 heißt, entwickelt das modularisch, das einfach das alte Sendmail irgendwann mal ersetzen soll. Aber das alte wird immer noch weiter betreut. Genauso läuft es auch zum Beispiel bei der Kernel-Entwicklung. Linux, da wird auch Version 2.4 wird halt immer noch weiterentwickelt, wird dann immer noch Bugs fixt und kleine Sachen dazu gemacht. Aber es geht schon, es ist schon längst 2.6 aktuell. Und so ist jetzt halt wieder das 2.6 aktuell ist. Und es wird schon parallel dazu an 2.7 oder ich weiß nicht, wie das genau mit der Versionierung ist. Oder ob
es ich glaube, seit Kernel 2.6 funktioniert das irgendwie anders.
Ja, auf jeden Fall, so war es.
Früher war das mal so.
Genau. Und so das sieht man eigentlich immer wieder in Software, dass so Vorgänger wird. Und deshalb denke ich, dass das ein ganz guter Ansatz ist, so zum Verfahren. Mit dem einzigen Nachteil, dass es halt mehr Arbeit ist. Fragen. Mein fünfter Kapitel. Jetzt die Entscheidung, die ich getroffen habe, man sollte erstmal der existierende Code verbessern, später das ganze neue Designer. Das ist jetzt ein bisschen detaillierter und zwar erstmal auf das kurzfristige Ziel der existierende Code verbessern. Encryption, Verschlüsselung, das wäre jetzt so ein Beispiel, das so eine Arbeitsaufgabe, die da ganz gut passt. Man wird Star-TLS ein bester Unterstützer. Das ist vermutlich beste Wahl von den verschiedenen Verschlüsselungsmöglichkeiten, die es gibt. Das ist vom breitesten. Und da könnte man einen QMail-Patch, der existiert, verwenden, einfach so als Vorlage. Das ist schon mal einfacher, wenn man was anpasst, wie wenn man irgendwas komplett neu schreiben muss. Der hat einen Umfang von knapp 500 Zeilen. Den könnte man sich mal angucken, studieren, wie der funktioniert und das dann so umsetzen. Beeinflusst oder beeinträchtigt würde da drei Dateien, um die es eigentlich geht, zum Modul, das SMTP annimmt, zum Firmware und dann sendende Modul. Natürlich, die müssen verschlüsseln und in der Konfiguration müssen wir wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen ändern. Also es wäre nur ein begrenzter Teil vom ganzen Programm, der da betroffen ist. Deshalb lässt sich sowas ganz gut im bestehenden Code ändern. Authentifizierung, das sieht es genauso aus. Statisch ist es schon möglich, also anhand von der IP-Adresse. Da könnte man einfach TCP-Wrapper einsetzen. Das ist auch jetzt schon möglich. Das ist quasi extern, unabhängig von Maskmail. Es wird einfach geguckt, der eingehende Verbindung auf Port 25, kommt die von der IP-Adresse oder aus dem Subnet, dass das okay ist oder nicht. Und dementsprechend wird es angenommen und abgelehnt. Dynamisch, da gibt es noch nichts. Das heißt, wenn Maskmail am Internet lauscht, da weiß ich nicht, von welcher IP-Adresse da Verbindung kommt, weil die dynamisch zugewiesen war. Das. Und da müsste man was dazu programmieren. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und SMTP Out wäre da vermutlich beste Wahl. Das ist eine Ergänzung zum SMTP-Protokoll, um eben Authentifizierung zum Unterstützer und als Backend oder als Framework, um das Ganze zu implementieren, könnte man da auch SASL verwenden. Das heißt Security and Abstraction Layer oder sowas. Ja?
Ich habe leider am Anfang ein bisschen gefehlt, hier ist ein paar Minuten, deswegen sorry, wenn das schon kam. Die Motivation für den Maskmail habe ich vorhin mitbekommen, war auch darin, dass du spezifisch Use Case unterstützen möchtest, die beinhalten, dass der Server über den Online offline geht.
Das ist Eigenschaft von Maskmail. Für das ist es ausgelegt.
Okay, aber es ist nicht vorgesehen, dass Maskmail nur lokal E-Mails annehmen soll. Also,
das könnte man auch machen, aber Maskmail soll auch Mails von extern annehmen können. Deshalb ist
um sie welche zu verschicken oder um sie lokal auszuliefern.
Beides. Also wenn man ein kleines Netz hat, daheim ein Heimnetz mit drei Rechnern, dann sollen die Rechner dem Server, den man daheim stand hat, Mails zuschicken können und er schickt sie raus. Er agiert dann als Smartpost. Das soll möglich sein. Aber es soll theoretisch auch möglich sein, dass Maskmail Mails aus dem Internet empfängt. Die Frage ist, ob das so unbedingt sinnvoll ist, ob man da nicht dann einfach eine große MPAs einsetzen will, weil die halt doch schon viel ausgereifter sind. Das ist jetzt die Frage. Aber für ein kleines Netz, wenn man nur ins Internet ausschicken will, da wäre es auf jeden Fall geeignet. Ja, das ist jetzt eine Einschätzungssache. Ist Authentifizierung dann unbedingt so wichtig? Ja, ich meine, das muss man sehen.
Ich meine, es ist halt wichtig, wenn das Programm relayen soll, ganz einfach.
Ja, ausgerechnet.
Ja, nicht authentifiziertes Relayen geht nicht.
Ja, genau. Authentifizierung hat ja zwei Seiten. Einmal ausgehend, dass man als sich selber authentifiziert, oder eingehend, dass man andere authentifiziert. Und dass man überprüft, ob die dürfen. Für ausgehend, da gibt es schon was. Das ist quasi teilweise einbaut. Aber eingehend ist nichts möglich.
Was heißt ausgehend?
Wenn eine Mail ausgeschickt wird, dann sagt der andere Post vielleicht, authentifizier dich mal. Also sag, wer du bist. das ist kein Maskmail.
Das sind dann hier, hat die Webseite gegangen oder was?
Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eins ist zum Beispiel SMTP after POP. Das heißt, es muss erstmal eine POP-Verbindung aufgebaut werden. Und dann merkt sich der Server, die IP-Adresse, von der kann gerade POP-Verbindung, wenn der jetzt gleich SMTP-Verbindung aufbaut, dann darf der. Und sonst nicht.
Ja, wenn halt das Mastmail sich bei deinem Provider einwählt und über den dann die Mails letztlich rausschickt.
Okay.
Kennst du S-Tunnel?
Ja.
Das wäre zum Beispiel das Tunnel 1 eigentlich offenbar geeignet, das ist überhaupt nicht so nah. Das könntest du da genauso statisch reinhängen wie den TCP-Wrapper für den Tunnel 2 hier.
Das stimmt, allerdings nur für ausgehende Verbindungen. Eingehend geht es nicht, weil dann Mastmail nicht mehr weiß, welches Quell-IP-Adresse ist. Weil das wird von S-Tunnel abstrahiert.
Ja, S-Tunnel hat unter Linux die Möglichkeit, die IP-Adresse zu erreichen. Aber nur unter Linux ist nicht weg.
Okay, wusste noch nicht. Ja, gut. Es wäre natürlich, wenn eine Authentifizierung eingebaut ist, dann könnte ich auch S-Tunnel für eingehende Mails verwenden, indem ich sage, die IP-Adresse interessiert mich gar nicht, weil der muss sich sowieso authentifizieren. Dann wäre es auch möglich, wenn der IP-Adresse nicht durchgeht. Ja. Genau. Weiter zum To-Do 3, das ist jetzt eine Qualitätssache. Sicherheit. Sicherheit lässt sich auch im jetzigen Code einbauen, indem man einfach so außer was dazu baut. Ich erkläre das hier mal. Der große Kasten, das ist der Host. Das ist die Maschine, auf der wir sind. Hier ist Port 25, da kommt eine Verbindung von außer rein. Und üblicherweise wird hier direkt der MTA dranhängen. Mastmail ist hier. Mastmail ist ganz normal, akzeptiert eingehende Verbindungen über SMTP oder lokal über Sendmail-Kommando und kann rausschicken hier das MDA-Verbindung, also lokal ausliefern oder rausschicken wieder nach draußen. Um Mastmail hier zum Sichern, am Eingehen der SMTP, da wo das Internet, das böse Internet, das hier ist, dranhängt, deshalb könnte man hier einen Proxy dazwischen setzen, eben genauso ein Mail-Security-Layer, der Mastmail vom bösen Internet entkoppelt. Der kriegt die Verbindung von außen, überprüft, ob das okay ist, also um Spam zu verhindern, guckt, ist das überhaupt in Ordnung, dass sie da die Mail annehmen. Und wenn er sie annimmt, gibt er sie einfach weiter an der MTA. Dadurch kann aber eine Verbindung von außen nicht direkt der MTA angreifen. Und der Proxy, da der nichts Besonderes können muss, sondern nur Mails annehmen oder erstmal überprüfen, Verbindung überprüfen, die Mail annehmen und weiterreichen. Deshalb kann man den viel einfacher sicher machen.
Du willst also Mastmail modular machen?
Das ist quasi ein Ansatz, um Mastmail modular zu machen. Ein erster Schritt.
Dein Mastmail ist C geschrieben, der klassische andere Proxy-Programm sind irgendwelche Buffer-Overruns oder irgendwelche Heap-Geschichten. Die fängt dein Proxy aber nicht per Default ab. Der kann prüfen, ob das ein bekannter Spammer ist oder sowas. Aber alles darüber hinaus ist irgendwas so zwischen Kaffeesatz lesen und mal groben Schätze abgeben oder so. Aber ernsthaft sicher machen kann das Mastmail da noch nicht.
Ja, wenn er da dann nicht einfach durchweicht, sondern.
Auch beim Store and Forward. Angenommen, du hast bei der Auswertung von irgendeinem SMTP-Kommando bei einem Feld hast du einen Buffer-Overrun, du hast einen Buffer definiert, den hast du einfach gemacht, H länger als 200 Zeichen macht niemand eine Mail-Adresse. Die ist jetzt aber, jetzt kommt der böse Bubi, schickt dir mit Receipt 2 und schickt dir 500 Zeichen. Dein Proxy macht Store and Forward, speichert es einmal auf Platte, reicht es danach weiter an Mastmail, dann knallt es trotzdem in die Welt.
Ja, ich meine, wenn der Proxy das nicht einfach liest und direkt durchschreibt, sondern liest und neu schreibt und schreibt eben nur 500 Zeichen oder was auch immer, dann hat Mastmail kein Problem.
Das heißt, du würdest die Pufferlängenüberprüfung von deinem Maskman in einen Proxy vorziehen. Das meine ich mit Kaffeesatzlesen. Wir beschränken mal irgendwelche Headerfelder auf eine Länge, die wohl gesund ist, die mein MTA verträgt und die wohl nie so lange vorkommt. Das meine ich mit Kaffeesatzlesen. Aber ernsthaft sicher machen, tust du es damit nicht.
Ja, die Sache ist natürlich als Übergangslösung geplant. Weil zukünftig soll das Ganze ja modular und sicher sein. Also, über nicht an dem Code, der jetzt existent ist, dran zum festzuhalten, sondern bewusst den MTA sicher zum Schreiben. Das hier ist jetzt ein Ansatz, um das, was besteht, sicherer zu machen, wie es jetzt ist.
Durch Isolation von solchen Code-Teilen kannst du natürlich, wenn du ein Problem hast, dann die Tragweite eventuell ein bisschen verringern. Aber sicherer wird es dadurch doch eigentlich nicht, oder?
Also eigentlich läuft man eher Gefahr, wenn man mehr Code hinzufügt, dass man mehr Code mit mehr fehlerhaften Code hinzufügt.
Ja, es schützt zum Beispiel gegen Lambda-Tags, weil ich unterscheiden kann, ob E-Mail von außen nach außen gehen soll. Es schützt nicht gegen den Buffer-Overflows. Ein Schritt mich ins Gefangen.
Sonst noch?
Hast du. Also, es gibt ja ganze Vorlesungsreihen und Informatikkarrieren, wie man Softwarequalität reinversenken kann und das Security reinversenken kann. Hast du irgendwelche Bewertungskriterien oder sonstige Anhaltspunkte, wie du Security qualifizieren möchtest und verbessern möchtest? Oder ist das jetzt halt einfach mal, wir machen was, um nicht da reinzustehen? Gibt es irgendwelche Ziele, die du hast oder die du definieren kannst, die du erreichen kannst oder sonst irgendwelche Sachen, die man qualifizieren kann, um über Sicherheit reden zu können?
Ja,
oder ist das noch alles offen für Verbesserung?
Das gibt es nicht. Okay. Man muss das hier auch als Vorschläge sehen. Also es ist...
Das ist für den Bereich, okay.
Ja, es ist nicht die endgültige Lösung. Und deshalb sind da auf jeden Fall auch Anmerkungen und Durchsicht von qualifizierten Leuten auch auf jeden Fall notwendig.
Und das ist ja auch der typische Ansatz, was diese großen Firewalls machen, die einfach quasi vorgeschaltet sind, die versuchen nochmals Protokoll zu analysieren, um dafür zu sorgen, dass halt die vorher reinschauen und verhindern, muss erstmal da durchkommen, weil sie nachher sagen, halt irgendwie ein Set von irgendwie Constraints, die sie erfüllen muss, dann ist es schwer geschoben. Das ist nur aus dem Ansatz der Praxis, weil ich wirklich eingesetzt
habe. Ja, Angriffsfläche reduzieren und Input Validation zu machen, ist natürlich, ja, das möchte man dann so haben. Auch Code-Isolation ist natürlich eine super Sache, aber es ist halt nichts, was man irgendwie qualifiziert angeben kann. Ja, ich möchte da und dahin und ich bin so und so weit und dann kann ich eine Aussage unterschreiben, was ich schon geschafft habe und naja, was ich abdecken kann. Also da ist halt noch eine Menge zu tun. Nee, Kritik habe ich ja gar nicht. Ich weiß auch, das ist nicht einfach, eine sichere Software zu schreiben. Was ist sicher? Der klassische Punkt, ich kann dafür sorgen, dass ein paar Sachen nicht drin sind, aber ich kann nicht dafür sorgen, dass es sicher ist.
Ja, wenn wir schon bei Sicherheit sind, du machst schon einen Proxy für eingehendes SMTP. Was ist, wenn der, mit dem du gerade ein paar ausgehende SMTP sprichst, dir irgendwelchen Unsinn verblubbert? Oder was ist, wenn der lokale Benutzer Sendmail-Kommando schickt, die du nicht erwartest?
Ja, es ist natürlich so, dass letztendlich muss der MTA sicher sein.
Mhm.
Aber das größte Risiko besteht doch bei eingehenden SMTP-Verbindungen. Deshalb, denke ich, sollte man da als erstes mal was machen, das vielleicht ein bisschen hilft. Weil langfristig hilft es halt eben, also da, langfristig muss das Besseres kommen. Aber, ja.
Also den Sendmail-Bug, den ich mal live auf einem von meinen Rechnern erlebt habe, das war lokale Sicherheitslücke.
Ja, da Maskmail hauptsächlich auf in Heimnetze oder auf der eigenen Workstation eingesetzt war, aber...
Deine Benutzer sind alle vertrauenswürdig.
Ja, nee. Ich meine nur, deshalb ist es viel, viel wichtiger, an der anderen Stelle was zu machen. Aber langfristig hast du natürlich recht. Und da liegt das Problem über hier. Da muss man hier angreifen.
Ich kann das mal kurz erzählen, wie das war. Ja, genau, dachte mal, Benutzer sind alle vertrauenswürdig und lokale Lücke brauche ich nicht schließen. Moin, ich habe gar kein Problem. Ja, das manchmal ist der lokale Benutzer, den man denkt, dass man hat, nicht wirklich der Benutzer, sondern anderer. Weil das Passwort irgendwo. So, das war eine Zeit, als ich nur Hotel nicht benutzt habe. Ja. Schon länger her. Inzwischen habe ich auch bei Sendmann, ja.
Das ist gut. Eine leise Entscheidung.
Will mir jemand?
Immer wenn die Frage das so dasteht, dann nicht mehr.
Also nochmal rekapitulieren. Der Mastmail ist dafür gedacht, für kleine Heimnetze oder insbesondere mobilen Einsatz, Laptop oder sowas, wo das Netz immer mal wieder nicht da ist. Ja. Auf der anderen Seite, im allgemeinen Fall gebe ich dir recht, das Hauptproblem, was ein MTA hat, sind irgendwelche Leute, die von draußen sich an das Ding ranconnecten. Habe ich irgendwo zwischendrin geschlafen oder habe ich auf meinem Laptop, den ich unterwegs dabei habe, eigentlich außer von Localhost eigentlich nie SMTP-Connects? Weil wenn ich unterwegs bin mit dynamischer IP und meistens offline, dann schicken mir die allerwenigsten Leute Mails direkt an meinen Rechner, sondern naja, halt irgendwo hin.
Stimmt, ja. Ja.
Okay.
Das ist eine Sache der Ausrichtung. Wo will man hin? Und wenn man sagt, eigentlich sollte man Maskel nur einsetzen in vertrauenswürdige Netze, sagen wir mal so, dann ist das wahrscheinlich kein großes Thema. Weil dann ist die. Dann ist das hier genauso unsicher wie das hier. Wenn man das jetzt hier im Heimnetz mit der eigenen zwei Rechner einsetzt, dann sind Angriffe von der eigenen Maschine genauso unsicher oder genauso so oft und so häufig wie welche aus dem Netz.
Nee, die Frage ist halt, wenn man das auf diese Art und Weise einsetzt, dann braucht man vielleicht überhaupt damit auch 25 zu lauschen.
Ja, doch, im
Netz. Außer vielleicht von einem, der da von draußen den man gut kennt.
Ja, genau, dann müsste man hier TCP-Wrapper einsetzen und sowieso sagen, ja, die anderen vier Adresse geht gar nicht.
Ich muss nur mal zur Motivation von den Fragen stellen, weil sie es mir noch nicht ganz erschließt. Was war jetzt nochmal genau der Mastmail von jetzt zum Beispiel einem Sendmail oder einem Postfix unterscheidet?
Mastmail ist dafür ausgelegt, um über nicht permanente Verbindungen Mails zum Verschicken und insbesondere auch über verschiedene Kanäle nach Hause. Das heißt, über verschiedene Smartposts oder auch über lokale Befehle oder so. Das ist hauptsächlich der Fokus von Mastmail. Und das geht mit vielen anderen MTAs auch, aber nicht so komfortabel wie mit Mastmail, so einfach. Mastmail ist klein und speziell auf das ausgelegt. Und deshalb lassen sich die Anwendungsfälle ziemlich einfach abdecken. Das ist mit anderen MTAs auch möglich, aber bedarf meistens für größere Konfigurationen, weil es eben eine Nische ist. Das machen nicht so arg viele.
Also Mastmail ist speziell klein und leicht umgehbar.
Genau.
Nur nochmal, solange wir in der Security-Geschichte sind, also soweit ich weiß, ist Postfix explizit gegründet worden als sichere Alternative zu Sendmail. Und ich würde sagen, dass die meisten Anwender als Ring-MTA die Security eigentlich auf Platz 1 stehen sollte. Und ich glaube, dass auch Postfix explizit auch dokumentiert hat, was sie anders machen und welche Techniken sie benutzen und nicht.
architektonisch müssen dann einschalten, um den Default von einem Postgres so zu machen, wie sie es gemacht haben. Eben speziell, weil Security bei denen angeblich, ich habe auch ein bisschen Doku gelesen, wenn ich nicht mehr Postgres, weil bei denen wohl Security an oberster Stelle gestanden ist. Vielleicht wird das was ein Punkt, wo man mal ein Maskenmeld dran messen könnte und sich auch notieren könnte. Also das ist natürlich eine andere Ausrichtung, jetzt klar, wenn du sagst, dass das Maskenmeld hier dafür gedacht ist, klein zu sein, was natürlich auch eine Security-Maske sein kann, und einfach auch Code Size reduziert, ist auch eine sehr valide Technik. Aber wenn es natürlich einen anderen Fokus hat, ist klar nicht vergleichbar, aber es wäre vielleicht gerade für den Security-Aspekt trotzdem sinnvoll, mal zu machen.
Ja. Also ich denke, wenn für jemanden Security an erster Stelle steht, dann ist Maskenmeld vielleicht nicht das Beste. Weil es gibt sicher MPAs, die sicherer sind. Aber wenn Security nicht an erster Stelle steht, vorne aber nicht an erster Stelle, dann ist Maskenmeld je nach Anwendungsfall ein überlegischer Alten.
Ich glaube, dieses Security-Konzept ist eigentlich nur dann wichtig, wenn man sich die Option offen hält, eben auch E-Mails von extern zu empfangen. Ich weiß nicht, sinnvoll in dem Fall irgendwie zu geben, wobei die in Kubernetes-Operation zum Beispiel geht, dann ist es ein Austausch mit den Stimmen und alles Programm. Das wird mir was schwierig sein, aber gerade bei Kubernetes macht man es irgendwie so, dass man in Kubernetes-Entitäten ersetzt durch einen Sicherheits-Entitäten und man halt einfach sagt, wenn man jetzt Maskenmeld so installiert, das auch von extern die Messen fängt, dass man halt, bis der neue Code da ist, bis die neue Information da ist, den SMTD-Domain, die UPS-SMTD-Domain zum Beispiel, verwendet und dann eben Maskenmeld so umlaut, dass es nicht mehr auf 25 Jahre, sondern nur weg, wenn ich das Messen
da ist. Ja, sehr gut. Ja,
weil das ist in dem Punkt, das ist jetzt die letzte Security. Nur für das Empfang ist, wenn es dann aus ist. Womit sich dann nicht so viel Aufwand durch das Konzept reinweise.
Ja, vielleicht sollte ich es mal wiederholen. Ich habe es vorher auch schon oft genug vergessen. Die Frage ist, ob man nicht vielleicht ein anderer SMTP-Daemon verwendet. Was jetzt hier bei dem monolithischen Programm nicht ganz so einfach ist, aber bei einem modularen Programm könnte man das durchaus machen, wie es bei QML auch immer wieder gemacht wird. Eine sehr gute Anmerkung. Das ist auf jeden Fall zum Überlegen.
Ja, wobei bei QML ist es eigentlich so, dass man da nicht wegen der klassischen Sicherheit macht, sondern weil halt dieses QML alles annimmt, was ja es kriegt. Und das im Zeitalter von Spam will man das nicht. Catch all.
Okay, zum langfristigen Ziel. Ein neues Design für Maskenmeld, um eben auf lange Frist ein brauchbares Programm zu kriegen. Als grundsätzliche Ziele sind da mal die Modularisierung und insbesondere auch, also im Englischen heißt es Compartmentalization, über einzelne Module, die gegeneinander abgeschottet sind, die nicht alle mit dem Vertrauen, was so reinkommt, sondern es wird einfach nochmal überprüft, was da ist, auch über ein gutes Rechtekonzept und so. Das ist das, was Sicherheit hauptsächlich gewährleistet. Das sollte man auf jeden Fall drauf Wert legen. Und man sollte auch das eigentliche MPA-System, also vor allem die Queue, befreien von den Protokollen, die nach außen unterstützt werden. Also ein SMTP-Daemon sollte austauschbar sein mit einem anderen oder auch mit einem Handler für das Quick-Mail-Transfer-Protokoll oder für sonst irgendwas. Das sollte einfach unabhängig sein. Und dann sollte Scanning einfach der Inhalt von der Mail in irgendeiner Weise zum Analysierer, das sollte möglich sein, weil das
heutzutage einfach auch wichtig ist. Auf welche Weise man das noch immer nutzt, aber das sollte möglich sein. Das neue Maßmal sollte sich wieder auf den Mail-Transfer konzentrieren.
Scanning, wonach? Manches Spam-Erkennung oder?
Zum Beispiel. Das ist nämlich so, die beste Möglichkeit, Spam abzuwehren, ist, die Mail gar nicht anzunehmen. Aber wenn es da jetzt, wenn es trotzdem angenommen worden ist, oder wenn nicht genug Zeit während dem SMTP-Dialog ist, um ausführliche Tests zu machen, aber man will es ja trotzdem machen, dann muss an irgendeiner anderen Stelle, sollte die Möglichkeit sein, einen Spam-Scanner einzubauen, der auch richtig viel Zeit in Anspruch nimmt und dann irgendwas macht mit der Mail.
Ich denke, da kann man eigentlich sozusagen der Mail Delivery Agent ersetzen durch sowas wie ein Spam Assessing oder so. Also, das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Interessant ist eigentlich, wenn der andere kommt und sagt: Hallo, du, ich hätte gerne eine Mail für dich. Und wenn man dann schon entscheiden kann: Nee, du nicht.
Ja.
Sprich, den S-Blacklist, Greylisting, diese Geschichte.
Ja. Das ist mir da eigentlich wichtig, dass die Möglichkeit ist, das auch anders zu machen. Weil es eben eine ganze Menge Personen gibt, die es gern anders möchten. Der Spam Assassin einsetzen will, glaubt es, da braucht man dann eben so eine Stelle, um den einzubinden. Und deshalb soll das.
Ja, aber das braucht man nicht neu zu schreiben, meine ich, sondern man muss halt nur.
Nee, nur eine Schnittstelle. Nur
eine Schnittstelle für das.
Also ja, das sollte ich vielleicht dazu sagen. So Funktionalität sollte da nicht einbaut werden, weil das Maßmal sollte sich auf den Mail-Transfer konzentrieren. Und der Rest sollte von externen Programmen übernommen werden, aber halt eine Schnittstelle dafür sollte vorhanden sein. Und Maßmal soll auch weiterhin klein bleiben. Das ist eigentlich wichtig, weil für ein großer Full-Featured MTA, das gibt's. Da brauchen wir kein weiteres. Und eben für die Nische, in der Maßmal ist. Hier erwähnenswert ist vielleicht nur der MDA, der sollte nicht einbaut sein. Das bin ich der Meinung, weil es gibt gute MDAs, die speziell dafür da sind, die auch alle Möglichkeiten abdecken. Und in MTA ein eigener kleiner MDA einzubauen, der dann auch das Nötigste kann, das ist eigentlich nicht sinnvoll. Und ich finde, man sollte dann einfach ein Programm nehmen, das dafür ausgelegt ist. Zum Beispiel Hotmail, das eben ein guter MDA ist und den einfach über Pipe ansteuert. Und das Route Management, das ist das, was für Mastmail dann speziell ist. Das entscheidet, über was für Route geht der Mail raus. Also wo ist die Online-Verbindung da? Zum Mail-Sanitizing, das ist dann wieder das Sicherheitsding. Eine Mail kommt rein und man muss doch verschiedene Dinge rauslesen. Das muss auf jeden Fall sicher sein. Bei QMail gibt es das Prinzip Don't Parse. Ganz ohne Parsing wird es vermutlich nicht gehen, weil man muss halt doch Informationen aus der Mail rausziehen. Aber das ist eben sowas mit Buffer Overflow und so. Da muss es sicher sein. Und der John Postel, der hat das Robustness Principle definiert. Er sagt, sei tolerant in dem, was du akzeptierst und sei aber genau in dem, was du wieder rausgibst. Man muss ein bisschen aufpassen, weil wenn man zu tolerant ist, dann wird es halt auch schnell gefährlich. Man muss in gewisser Weise exakt sein, um Angriffe abzuwehren. Und wenn halt eben schlechte Informationen reinkommen, dann muss man halt notfalls auch sagen, nein, die nehme ich nicht, das ist mir dann doch ein bisschen suspekt. Aber es wäre gut, wenn man eben tolerant empfängt, aber dann exakte Daten rausschickt, also nicht das Schlechte weitergibt. Authentifizierung und Entschlüsselung. Verschlüsselung, das ist eine Sache von den Empfangenden und von den Sendenden-Modulen. Es braucht eigentlich nichts mit dem Kern von Maskmail zu machen. Und hier auch wieder die Sache bei der Spam-Erkennung zwischen den Empfangenden-Modulen und einem speziellen Scanning-Modul, das ist das, was wir vorher angesprochen haben. Und feststellen natürlich im SMTP-Daemon, da gleich das Spam zum Erkennen und ab zum Lehnen. Aber es ist wohl auch gut, wenn man externe Programme irgendwo, externe Spam-Scanner irgendwo einbinden kann. Dem wird es da vermutlich darauf rauslaufen, dass beides möglich ist. Hier eingebaut oder auch über externe Programme und hier eben nur als Schnittstelle. Malware, das ist was der MTA eigentlich nicht interessieren sollte. Das ist der Inhalt von der E-Mail. Also wenn da eine Exe-Datei kommt, dann muss die halt beim Empfänger ausgefiltert, war da aber nicht irgendwo unterwegs. Das ist jetzt ein Architekturvorschlag. So könnte das Ganze aussehen. Auf der linken Seite die empfangenden Module. Über eins für jedes Protokoll, das unterstützt werden sollte. Hier könnte man dann ein weiteres einbauen für ein neues Protokoll. Dann geht es hier in Queue. Die ist aufteilt in der Message Body, der hier unten liegt. Und der Header und das Envelope, das hier oben durchwandert. Und hier eben dann wieder rausgeht über verschiedene Protokolle, die unterstützt sind.
Du kennst die Postfix-Architektur?
Ja.
Du hast sie ziemlich genau aufgemalt, glaube ich.
Ja.
Kommt ziemlich gut hin.
Das ist eigentlich auch, ich meine, die hat sich ja bewährt.
Ich meine, es ist ein MTA.
Hilfe brauche ich auch noch. Es gibt eine ganze Menge Sachen zum Tun. Bei Maskmail natürlich Programmierer, Bugs zum Fixen, aber auch Dokumentation und so, das ist alles eher spärlich. Auch Anleitungen für Nutzer, wie sie es einsetzen können, gibt es kaum. Ja, und letztendlich braucht man auch über Arbeitskräfte, um dann ein neues Maskmail zum Erstellen. Also für alles das muss gemacht werden. Und das aktuelle Team bin ich. Also ich habe verschiedene Einsendungen gekriegt an kleine Patches, von welchen die es benutzt oder benutzt haben, die ihre Versionen, die sie sich selber verändert haben, dazu mir mitteilen. Aber das ist eigentlich so ziemlich alles. Ich habe über auch manche Bugfixes und so im Debian Bugtracker, aber sonst bin es halt ich, der momentan daran arbeitet.
Hast du schon alles eingepflegt und mal eine neue Version veröffentlicht oder so?
Ich habe nicht alles eingepflegt, aber ich habe verschiedene Bugs gefixt und habe eine neue Version nicht veröffentlicht. Also es gibt halt ein Versionskontrollsystem, das zugänglich ist. Aber ich habe dann zu Debian eine neue Version, eine neue Paketversion hochgeladen. Ja. Also es braucht sicher noch ein bisschen Arbeit, aber dann wird eine neue Version
gekommen. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn das sozusagen jetzt neue Version plötzlich, dass dann plötzlich so Leute sagen, komm, oder was ist da passiert?
Ja. Ja, in letzter Zeit habe ich auch an meiner Diplomarbeit geschafft, in dem ich da das natürlich liegen bliebe. Aber das ist sicher so. Wenn eine neue Version kommt und dann auch der Werbung dafür gemacht wird und über meinen Artikel irgendwann von den Magazinen kommt und eben auch der Vortrag hier, also das ist so eine Sache, das in die Leber reinkommt. Eine Projektseite ist da. Und eine Mailingliste gibt es auch schon. Die ist wie alles bisher noch nicht so arg aktiv. Ich hoffe, das kommt dann auch. Aber indem ich selber mehr dran mache, wie es in letzter Zeit möglich war. Ja, also guckt mal vorbei. Debian, das hat sich halt erfreulicherweise erledigt. Ich habe halt hat es eine hochgeladene Version, die vor 4 Monaten zu Debian Mentors hochgeladen habe oder so, hat halt, wie kann ich sogar sagen, wie heißt. Ich finde, das könnte ruhig aufs Band kommen. Bart Martens, der hat es bald hochgeladen gehabt. Den Nachmittag in der E-Mail gekriegt, also das habe ich halt Vormittag nochmal durchgelesen und so. Und den Nachmittag, ich melke mal ab. Das neue Paket ist jetzt in Incoming. Klasse. Also, da brauche ich niemanden mehr. Also, ich meine, so ist das jetzt auch nicht gemeint. Wenn jemand drüber gucken will und so, natürlich gerne, aber ihr habt jetzt einen Sponsor gefunden. Ja, und ich will auch nochmal direkt ansprechen, wenn ihr eine weitere Vorschläge habt, es ist ja jetzt hier auch schon viel Rückmeldung gekommen, das ist auf jeden Fall gut. Wenn noch mehr da ist, wenn es euch auch interessiert, dann helft doch mit, schreibt mir E-Mail oder was auch immer. Ich freue mich da auf jede Hilfe. Ja, danke. Ich habe euch hier zum Schluss nochmal alle E-Mail, alle Webadresse drauf, der Vollständigkeit halber. Und die Präsentation gibt es dann auch morgen hier und demnächst auch auf der Wiki, also auf der Wiki-Seite vom Chaos Seminar. Das ist die Software, die ich verwendet habe für die Präsentation, dann für die Diagramme und der Callgraph, hier nochmal das E-Chips und dort. Also wenn das euch interessiert, könnt ihr da dann mal gucken. Ich kann euch die Anleitung für den Callgraph auch gerne noch da fürs Wiki mit dazu packen.
Namenssitzung bei Parasco.
Ja, genau, Parasco. Und hier ein kleines Handout. Da, das könnte man mal durchgehen lassen. Das sind auch nochmal die URLs drauf.
Ist alles gleich.
Ja, dann bis zu Parasco.